Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Heute zum Thema Leo, die KI und wir. Wer gestern oder vorgestern Nachrichten gehört hat, kann nicht darum herumgekommen sein zu hören, dass es eine neue Enzyklika gibt. Papst Leo hat sich geäußert zu KI und er hat das in einer sehr prominenten und hochkarätig besetzten Runde gemacht. Diese Ausgeglaubt-Folge wollen wir dieser brandneuen Enzyklika widmen und uns davon ausgehend dann auch Gedanken über Menschenbild, KI und eigene Überlegungen zu Ethik und Moral und Umgang damit machen. Und das mache ich natürlich wie jede Woche mit Manu. Hi Manu.
Ja, hallo allerseits. Ach schön, ich freue mich auf die Folge, Stefan. Tolles Thema. Wir haben uns gestern am verlängerten Pfingstwochenende noch hin und her geschrieben und waren uns dann ziemlich schnell einig, dass das ein würdiges Thema ist für Ausgeglaubt. Ich war eigentlich gerade dabei, in der Enzyklika ein bisschen rumzulesen und dann ist mir in den Sinn gekommen, wir brauchen noch ein Ausgeglaubt-Thema und du hast dann vorgeschlagen, darüber zu sprechen. Das hat sich quasi, würde ich an die Vorsehung glauben, wäre das schon fast ein
ja, aber es war auch wirklich verrückt, dass also ich bin nach Hause gekommen und wollte Abendessen zubereiten und wirklich diesen Nachrichtensender gehört auf SRF4 und ständig ist es wieder gekommen mit dieser Enzyklika und dann wirklich auch ausführlich noch über Hintergründe dazu. Also das scheint wirklich ein Thema zu sein, was mindestens die Medien bewegt. Aber ja. Manu, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, das lange Pfingstwochenende. Was bringst du uns mit, ein Halleluja oder ein Stoßgebet?
Ja. Ja, also ich würde sagen, ein Halleluja.
Ich ahne, worum es geht.
Ja, also mein Halleluja hat mit dir zu tun, Stefan. Wir haben am Freitag, weil ich für eine Nachmittagssitzung nach Bern musste, sonst bin ich am Freitag ja öfter mal im Homeoffice und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir die Gelegenheit für ein Feierabendbier wahr und sind dann noch in eine Bar am Freitag, am früheren Abend.
Und man könnte so sagen, wie bei 24, this will be the longest Feierabendbier.
Ja, ja, genau. Also es ist dann wirklich, ich bin dann morgens um 7 nach Hause gekommen von diesem Feierabend Bier und meine Frau, die musste an dem Tag arbeiten, ist gerade aufgebrochen, also wir haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben.
Wie bleich warst du?
Ja, es ging noch. Ich habe mich auf der Zugfahrt ein bisschen erholt, aber es war schon eine legendäre Nacht, also da haben wir eigentlich so irgendwie 12 oder mehr als 12 Stunden haben wir das Feierabendbier dann ausgedehnt und vor allem sind wir mal wieder richtig tanzen gegangen.
Genau.
Das hat also schon unverschämt viel Spaß gemacht.
Ja, ich finde auch. Und du bist wirklich ein idealer Kumpel, um das zu machen. Ist ja witzig, wir kennen uns schon lange, aber ich glaube, so richtig im Ausgang waren wir eigentlich noch nie zusammen.
Nein, so feiern gegangen sind wir, also auf die Art auf jeden Fall noch nicht. Da sind wir da in Bern, muss man sagen, durch die Gassen und Clubs gezogen. Und ich war auch von dir sehr positiv überrascht, weil du wirklich durchgehalten hast. Bei mir ist dann irgendwann, wenn die große mitternächtliche Krise überwunden ist, dann erwachen die Lebensgeister wieder und dann gibt's kein Halten mehr.
Ich fand's auch so toll. Wir haben lauter freundliche Menschen kennengelernt und zwar einfach eine super schöne Stimmung. Ganz, ganz toller Abend.
Ja.
Tolle Nacht. Ja, cool. Hey, ich habe auch ein Halleluja. Und zwar haben wir eine Pfingstwanderung gemacht. Das machen wir jetzt schon seit Jahren immer wieder mit Freunden. Und wir sind dieses Jahr nach Pontruy gewandert.
Schön.
Und es war irrsinnig schön, wirklich landschaftlich ganz toll. Und dann ist Pontruy einfach eine mega spannende, schöne Stadt. Das war ja mal ein bischöflicher Sitz nach der Reformation. Als Basel reformiert wurde, wurde Pontruy zum Bischofssitz. Aha. Und das ist wirklich eine Stadt voller Mittelalter, voller wunderschöner alter Gebäude, Gassen, Pflastersteine. Und das Riesenhalleluja war dann, als wir Montagmorgen aufgewacht sind, war war das ganze Städtchen voll mit einem Brocante. Also so, wie sagt man?
So Flohmarkt.
Flohmarkt, ja. Ja, ja, Flohmarkt, genau. Aber mit vielen hochwertigen, tollen Dingen. Und unter anderem haben wir da für meinen Sohn Theo ein Teleskop gefunden.
Ach.
Wir haben also ein Teleskop gekauft und das nach Hause geschleppt im Zug und alle. Und dann haben wir gestern Abend haben wir wirklich uns den Mond ganz genau angeschaut und die Krater gesehen und das war wirklich richtig flashig.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Stefan, du hast das schon angetönt. Papst Leo der 14. hat übers Pfingstwochenende, Pfingstmontag, um genau zu sein, eine neue Enzyklika herausgegeben unter dem Titel Magnifica Humanitas, was so viel bedeutet wie großartige oder herrliche Menschlichkeit, oder man könnte auch etwas frei übersetzen, die Würde und Größe des Menschseins oder so, was eigentlich ein sehr, sehr starker, ja, das ist ein starker Titel für eine Auseinandersetzung, eigentlich eine technikethische Auseinandersetzung mit der KI und den Herausforderungen der KI oder des KI-Zeitalters für die Menschheit und eben die Menschlichkeit. Und du hast schon gesagt, das Papier, das Schreiben hat große Wellen geworfen und wurde jetzt schon breit diskutiert und es wird garantiert die nächsten Tage zahlreiche Stellungnahmen, kritische, wohlwollende Auseinandersetzungen geben. Schon am Pfingstmontag selber hat sich Bischof Kardinal Wölki und andere in deutsche und andere Würdenträger der katholischen Kirche dazu geäußert. Bis jetzt habe ich vornehmlich positive Äußerungen mitbekommen. Das wird ziemlich abgefeiert, was hier gekommen ist vom Papst. Und wir haben gedacht, das ist alleine schon aufgrund des Medienechos. Es kommt ja, Stefan, nicht alle Tage vor, dass ein theologischer Text in der säkularen Presse so
ehrlich gesagt, kann
so
man da auch ein bisschen
wird.
Neidisch werden, oder?
Genau.
Und es war auch eine wirklich tolle Präsentation dieser neuen Enzyklika. Es haben viele Theologinnen gesprochen und haben Hintergründe erklärt. Das war sehr beachtlich. Es waren aber nicht nur Theologinnen und Theologen am Start. Es waren auch wirklich Leute aus der Silicon Valley KI-Szene von höchstem Rang mit dabei und haben zu dieser Enzyklika gesprochen. Und vielleicht ganz zuerst mal, was ist überhaupt eine Enzyklika? Viele denken ja bei einer Enzyklika daran, dass der Papst etwas für immer und ewig endgültig festlegt und quasi ex cathedra eine unumstößliche Wahrheit in die Welt setzt. Und das ist falsch, weil eigentlich ist eine Enzyklika nichts anderes als ein päpstliches Rundschreiben, also ein Rundbrief, den er zuerst und vor allem an die Bischöfe richtet. Und heute hat das dann natürlich eine ganz andere Verbreitung. Da geht es eigentlich dann direkt an die ganze Kirche und meistens auch an alle Menschen guten Willens. Sie ist das Instrument, das der Papst nutzen kann, um sein päpstliches Lehramt auszufüllen. Also da kann er Impulse geben, auf Neuigkeiten reagieren, auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und das aus einer katholisch-theologischen Perspektive tun. Es ist also so die Art und Weise, wie der Papst seine Lehrverantwortung wahrnimmt. Trotzdem ist es nicht ganz falsch, dass man das so verbindet mit diesem autoritären Gestus, denn das gab's auch schon. Das ist dann, wenn der Papst sich ganz bewusst auf die Unfehlbarkeit beruft, dann spricht er ex cathedra und das kann er auch tun, zum Beispiel wenn er über Glauben oder Sitten spricht oder wenn er die Absicht hat, etwas endgültig zu definieren. Die Beispiele, die man kennt, sind die Dogmen der unbefleckten Empfängnis, das ist von 1854 und zuletzt Maria Himmelfahrt 1950, aber eine Enzyklika ist normalerweise nicht dazu da, das zu tun. Das einfach nur so als kleiner Hintergrundausflug noch.
Ja, und auch so die Flughöhe, also es ist nichts Unbedeutendes, also das wurde ja auch mit großer Erwartung im Vorfeld schon bedacht, dass hier etwas kommt, das wurde ja auch angekündigt, dass daran gearbeitet wird und so, und es hat schon ein Gewicht, aber es ist jetzt nicht, wie man vielleicht so populär denkt, wenn der Papst etwas sagt oder zumindest wenn er einen theologischen Text herausgibt, dann ist das jetzt Gesetz der Lehre der Kirche, so nicht, aber die Enzyklika beruft sich natürlich immer wieder auf Dinge, die in der katholischen Kirche sakrosankt sind oder die eben diese auch unfehlbare Autorität hinter sich haben. Aber das Schreiben selber ist jetzt eine theologische Auseinandersetzung des Papstes mit Phänomenen der Zeit oder mit drängenden Fragen, die jetzt nicht den unmittelbaren Anspruch auf Unfehlbarkeit haben, genau. Aber die natürlich für den Katholizismus, für die katholische Kirche weltweit großes Gewicht hat.
Also ja, und es ist ja immer interessant, bei solchen Stellungnahmen und Papieren zu schauen, woran knüpfen die jetzt an.
Ja.
Also du kennst das ja auch aus der EKS, aus der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz, wenn du ein Papier verfassen musst, wo du Stellung nimmst zu einem Thema für den Rat, also der Rat macht sich das dann zu eigen, er diskutiert das auch, verändert das auch nochmal und verabschiedet das, dann versucht man ja, das Ganze in einer gewissen Kontinuität zu dem zu tun, was man vorher schon gesagt hat.
Ja.
Und es ist immer ganz spannend zu schauen, woran knüpft denn ein neuer Text jetzt ganz besonders an.
Ja, genau.
Und Papst Leo knüpft an einen anderen Leo an und an seine Enzyklika, nämlich an Rerum Novarum, eine katholische Soziallehre damals im Angesicht der ganzen Technisierung und Industrialisierung, ich glaube 1891 war die, und führt eigentlich diesen Gedanken in der Zeit der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz weiter. Mm. Leo XIV. Stellt in seiner Enzyklika die Menschheit vor eine Grundentscheidung. Er fragt, bauen wir einen neuen Turm zu Babel? Macht, Kontrolle, Vereinheitlichung, Effizienz? Oder bauen wir wie Nehemia gemeinsam an einer Stadt, in der Würde, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit gelebt werden.
Mhm.
Und das ist ganz spannend, weil nicht das Bauen an und für sich das ist, was er ethisch oder moralisch beurteilen und bewerten will, sondern die Frage ist viel mehr darauf fokussiert, wofür setzen wir diese Technik ein?
Ja.
Wofür setzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, ein? Und wer darf das entscheiden? Technik ist nicht böse, sie ist aber auch nicht einfach gut. Sie ist auch nicht neutral in dem Sinne, sondern sie trägt Interessen, Machtstrukturen und Menschenbilder mit. Und es ist wichtig, dass die öffentlich einsehbar, kontrollierbar und auch kritisierbar bleiben. Und ich glaube, das ist so ein großes Anliegen, das der Papst mit dieser Enzyklika verbindet.
Ja, genau. Was mir dann daran natürlich gefällt, so als systematischer Theologe, der irgendwie seine Leidenschaft für auch so richtig hardcore theologische Themen und Fragen nie verloren oder aufgegeben hat. Ich finde es schon cool, dass jetzt der Papst zu einem enorm zeitgemäßen Thema Stellung nimmt, das wirklich alle umtreibt oder viele umtreibt und das auch jenseits von Kirchen oder Glaubensgemeinschaften im Blick auf die ethischen Herausforderungen breit diskutiert wird. Also ich habe mich da mal schlau gemacht, was da so an Ethikpapieren und Ethikleitlinien und so weiter auch im Unternehmenskontext herumfloatet. Man kriegt da den Kopf nicht mehr über Wasser. Also das ist unüberschaubar geworden. Die KI-Ethiken und Stellungnahmen, die sind Legion und das treibt Leute um. Und der Papst Der Papst beschäftigt sich damit eigentlich erstaunlich, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, erstaunlich kenntnisreich, aber er führt das dann auch wirklich so theologisch her. Also er beginnt wirklich, du hast gesagt, bei dieser Soziallehre, katholische Soziallehre, und macht dann deutlich, das ist zuerst einmal, ist die katholische Soziallehre, ist trinitarisch aufgesetzt. Also sie geht aus von einem Gott, der Liebe ist, und diese Liebe lebt in der Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Und diese Liebe wird sichtbar in Jesus Christus, der sich selbst, der Gott offenbart, der zeigt, wer Gott ist und sich und das Menschsein angenommen hat. Und so wird das dann hergeleitet, dass ich finde das einfach noch stark, dass es nicht einfach ein Papier ist, eine Stellungnahme, die irgendwie kontextlos vom Himmel fällt, sondern dass man versucht, den theologischen Kontext herzustellen und natürlich für die katholische Kirche sehr wichtig, diese Kontinuität mit der theologischen Tradition. Deshalb knüpft er auch auf Leo an.
Ich will auch nicht langweilen damit, aber das ist wirklich etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss, glaube ich, oder? Dass der Papst hier nicht einfach sagt, so, und jetzt mal meine 5 Cents zum Thema. Sondern der steigt eigentlich ein und macht mal zunächst, würden wir sagen, Fundamentaltheologie.
Ja.
Also der sagt mal so, was sind eigentlich unsere Grundlagen, auf die wir uns beziehen, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten, die sich damit verbinden, sprechen. Er reflektiert das Kirchenbild, er reflektiert darüber, was eigentlich die Rolle der Schrift, der Offenbarung innerhalb der Geisteswissenschaften ist, wie eine Soziallehre zu einer gemeinsamen Entscheidfindung führen kann. Also er macht da ganz viel Grundlagenarbeit und legt das eigentlich mal dar in einem ersten Kapitel. Mhm. Im zweiten Kapitel, und das ist vielleicht das Traditionelle auch, woran er jetzt anschließt, ist, dass er sagt, ja, wir haben ja eine Soziallehre. Und diese Soziallehre, die müssen wir uns jetzt mal wieder vergegenwärtigen. Und dann das Prinzip des Gemeinwohls, das Prinzip der allgemeinen Bestimmung der Güter, das Subsidiaritätsprinzip, das Solidaritätsprinzip, das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit als eine ganzheitliche Bewegung verstehen, die eine menschliche Entwicklung befördert und möglich macht, und das jetzt auf das KI-Thema beziehen.
Ja, genau. Genau, also er versucht wirklich.
Also nimmt einen langen Anlauf, oder?
Ja, und versucht die Linien auszuziehen und auch halt zu zeigen, dass jetzt die katholische Soziallehre auch etwas hergibt für ein so neues Fancy-Thema von KI, das natürlich vor 100 oder 150 Jahren, als das entwickelt und ausgeführt wurde, noch nicht im Blick war. Papst Leo der Achte war es, glaube ich, der da mitbestimmend war für die katholische Soziallehre. Der hat das damals sehr stark reagiert auf die Industrialisierung, und jetzt reagiert Leo der 14. auf die Digitalisierung mit diesem Papier. Also vielleicht mal, was mich überrascht hat und auch überzeugt hat. Wir können dann kritische Momente auch noch einholen, aber was mich überrascht und überzeugt hat, ist, dass Leo hier sehr stark die Frage der Technik und des Umgangs mit Technik und der Nutzung von Technik unter diese Frage der Macht und der Herrschaft stellt. Also er fragt ganz, ganz stark, wer beherrscht die technischen Instrumente und welche Art von Macht wird über Menschen ausgeübt, und von daher übt er dann auch Kritik an einer, man kann schon sagen, das ganze Papier hat eine kritische Spitze gegen diese technokratischen Visionen, die wir gerade bei den großen Tech-Konzernen, wir haben über Peter Thiel gesprochen in einer der letzten Folgen, die man da antrifft, und das wird hier ganz, ganz kritisch verhandelt. Also wenn Technik dazu führt, dass Macht konzentriert wird, dass es Konglomerate von Macht gibt, dass es undurchsichtige Abhängigkeiten und Mechanismen gibt, die eigentlich die Beteiligung der Einzelnen und die Gemeinschaft, und du hast vorhin die Werte genannt, die ihnen da wichtig sind, das Gemeinwohl, die Solidarität und so, irgendwo unterlaufen, weil hier wahnsinnige Apparate entstehen, Konzerne entstehen, die unseren Alltag mitbestimmen und immer mehr in den Griff bekommen, dann ist im Namen einer christlichen theologischen Perspektive, die den Menschen und die Menschlichkeit ins Zentrum stellt, scharfe Kritik angebracht. Und da übt er auch. Also er spart nicht mit Kritik, muss man schon sagen.
Ja, man kann das jetzt abfeiern und manche tun das auch und erkennen darin dann ganz stark ihre eigene ideologisch-theologische Verankerung. Mhm. Also man kann dann sagen, ja, schaut mal, das ist jetzt endlich die Befreiungstheologie, die im Vatikan angekommen ist. Mhm. Nämlich mit diesem machtkritischen Zugang.
Genau, ja.
Fragt, wer darf eigentlich über diese Ressourcen verfügen? Welche Interessen werden darin gepusht und vertreten? Andere würden sagen, ja, das ist eigentlich das, was die feministische Theologie in den letzten Jahrzehnten reingebracht hat. Ich selbst denke dann natürlich ganz stark auch an die Frankfurter Schule und an Jürgen Habermas mit der, ich glaube, das war die Habil, damals in den 60er Jahren mit Erkenntnis und Interesse. Wo quasi gefragt wird, ja, also Wissenschaft ist ja nie objektiv, die hat ja nie einen Standpunkt from nowhere oder die Superzentralperspektive. Also welche Erkenntnisinteresse verbinden wir eigentlich mit unseren Forschungsfragen und mit den ganzen Anlagen, die wir machen? Ich glaube, es wäre fies, das jetzt gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, man kann einfach sagen, es ist eine Enzyklika, die stark auch einen dekonstruierenden, vielleicht an manchen Stellen auch wirklich kritischen Zugang zu Macht mitführt und stark macht.
Ja, und es gibt ein sehr ausgeführtes Kapitel oder ausgeführte Abschnitte auch zum Thema Sklaverei. Das finde ich recht bemerkenswert, was das Schreiben hier bietet. Und ganz, da geht's eigentlich auch um die konkrete Ausziehung dieser Machtperspektive, wo Leo dann deutlich macht, dass wir in der Gefahr stehen und teilweise schon längst dazu übergegangen sind, in einer technokratischen Gesellschaft oder in einer von diesen technischen Mitteln und Konzernen abhängigen Gesellschaft eine moderne Form der Sklaverei zu etablieren. Und das hat mir in verschiedener Hinsicht hat mir das sehr gefallen. Also er spricht natürlich von einerseits davon, dass um diese ganzen technischen Möglichkeiten zu realisieren, dass natürlich Chips hergestellt werden müssen, dass man Hardware braucht, das ist ja nicht im luftleeren oder sphärischen Raum und die werden dann im Kongo, werden die seltenen Erden abgebaut von Kindern und so weiter. Und
nur als Ergänzung, nicht um dich zu unterbrechen, das ist ja eine wirklich faszinierend realistisch-materialistische Perspektive auf das Thema, oder?
Ja, genau. Also das hat mir auch gefallen, dass er nicht Digitalisierung als eine eigene Welt, die von der leiblichen Welt abgehoben ist, versteht, sondern deutlich macht, es gibt kein Programm und keine KI und nichts, was nicht lokalisierbar ist und was nicht eine physische Außenseite hat. Das sind Computer, das sind Server, die fressen Energie, die brauchen Ressourcen, die brauchen Rohstoffe, die teilweise unter fragwürdigsten Bedingungen abgebaut werden und die brauchen auch Leute, die zum Beispiel eben die bekannten Clickworker in Indien oder wo auch immer, die dann diese KIs trainieren und Einstellungen vornehmen und so. Und er hat das im Blick und sagt auch sehr kritisch gegen so ein typisches, könnte man sagen, modernes Überlegenheitsgefühl, das sagt, ja, wir haben die Sklaverei überwunden und das sind quasi Dinge der Vergangenheit, auf die wir nur noch verächtlich zurückschauen. Und er macht deutlich, hier gibt es die Gefahr, dass neue Formen von massiver Abhängigkeit und von Ausnutzungsverhältnissen geschaffen werden. Und dann an einer Stelle, das finde ich besonders beeindruckend, bittet er um Vergebung auch für die Beteiligung der katholischen Kirche an Sklaverei oder an Sklaverei begünstigenden
Strukturen und Lehren. Und
das finde ich bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob das oft vorkommt in solchen päpstlichen Schreiben und Enzykliken, aber das fand ich schon sehr stark, dass ein Papst erstens, weil ich habe wirklich darauf gewartet, beim Lesen habe ich gedacht, ja, zuerst kommt diese Sklavereikritik und dann denke ich, Moment, take it down a notch. Wie viel sind beide großen Kirchen auch beteiligt gewesen durch ihre Geschichte hindurch an Ausbeutung von Menschen und haben Systeme gestützt, die Sklaverei betrieben haben. Und genau das spricht er dann an und schaut dem ins Gesicht und bittet auch im Namen der Kirche um Vergebung. Fand ich schon bemerkenswert.
Ja. Ich finde sowieso, dass diese ganze systemische Perspektive ganz stark vorkommt in dieser neuen Enzyklika. Das merkt man auch da, wo er Laudato Si, also die Enzyklika von Papst Franziskus, aufruft, um quasi dieses technokratische Paradigma und die digitale Macht kritisch in den Blick zu bekommen. Da sagt er, ja, es geht da um Globalisierung, es geht um Systeme, es geht um eine Tendenz, persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entscheidungen allein der Logik der Effizienz, der Kontrolle und des Profits zu unterwerfen. Und das finde ich eine sehr kluge Beobachtung, wie hier das, was wir, ich würde jetzt mal sagen, so im Mainstream, oder, haben wir Laudato Si stark als Ökologiepapier wahrgenommen, oder? Wir haben gesagt, Bewahrung der Schöpfung ist eigentlich das Thema. Und ich finde, dass Leo hier einen ganz klugen Dreh macht und sagt, nein, es geht nicht einfach nur um die Frage jetzt der Bewahrung der Schöpfung, sondern es geht um eine Haltung des Menschen gegenüber und in der Welt. Also quasi ist es eine auf Nutzen und Effizienz fokussierte Haltung gegenüber der Welt und der Schöpfung, oder ist es eine, die sich selbst als Teil davon versteht, dass ein Rädchen ist, das eine Verantwortung zu übernehmen hat, oder ist man selbst nur noch Rädchen im Sinne von etwas, das halt im System der großen Interessen und Mächte funktionieren muss, das ausgebeutet wird und dann selbst auch zum Ausbeuter wird.
Ja.
Also das sind sehr kluge Verbindungen, finde ich, die er hier macht.
Absolut. Ich habe da jetzt nicht, um das irgendwie in einen Nerd-Talk abdriften zu lassen, aber ich habe mich die letzten Wochen mit Jacques Ellul befasst, ein französischer Denker, Theologe, aber auch politischer Denker, Soziologe, der reformiert war. Und das hat mich sehr stark erinnert an Ellul, weil bei ihm auch ein Technikverständnis vorherrschend ist. Für ihn ist Technik eigentlich alles, ist ein Begriff für alle rational entwickelten Methoden, die auf maximale Effizienz ausgerichtet sind. Und er hat auch diesen systemischen Blick auf Technik, dass er sagt, das wurde ihm dann auch vorgeworfen, aber ich glaube, auf weiten Strecken ist das eben eine korrekte Beobachtung, dass er sagt, Technik neigt dazu, ein Eigenleben und eine Eigendynamik anzunehmen, die über ein rein instrumentelles Verhältnis weit hinausgeht. Also man kann nicht einfach der Satz zu sagen, ja, Technik ist neutral, es kommt immer darauf an, wie sie verwendet wird. Das verfängt nur oberflächlich, weil die Verwendung von Technik, Abhängigkeiten und Selbstverständlichkeiten und dann auch eben systemische Dynamiken schafft, die ein Eigenleben entwickeln, so dass man bei Ellul manchmal den Eindruck hat, er spricht von Technik fast wie von einem Wesen mit einem eigenen Bewusstsein, einem eigenen Willen. Aber auf weiten Strecken finde ich das eben eine korrekte Beobachtung. Da kann man, selbst wenn Mark Zuckerberg Facebook gründet, weil er Menschen an Schulcampus verbinden will oder weil er irgendwie Freundschaften über Distanzen hinweg ermöglichen will oder welche hehren Motive man ihm da auch zugesteht, wenn das System mal etabliert ist und wenn sich mal Tausende und Millionen Menschen an einer Technik beteiligen und in ihrem Alltag von ihr durchdrungen und geformt werden, dann kommen systemische Kräfte ins Spiel, die man nicht mehr einfach unter Kontrolle hat und wo man auch nicht mehr einfach sagen kann, ja, ich benutze Facebook nur dazu und dazu, sondern man ist dann Teil einer Lebenswelt, einer Selbstverständlichkeit, die ihre eigenen Dynamiken entwickelt und etwas mit uns macht, wie man
weil
so schön
sagt. Weil diese Technologien systemprägend sind,
oder? Exakt.
Ja. Sie werden zu unserer Umgebung. Was ich da ganz besonders wichtig finde, auch weil ich das selbst immer so vertreten habe, wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist die Wichtigkeit von leiblicher, empathischer Erfahrung, die künstliche Intelligenz abgeht. Und ich finde, das hat er sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Lass mich das vielleicht kurz zitieren. Nachdem er wirklich würdigt, wie effizient und schnell und beeindruckend künstliche Intelligenz, schränkt er ein und sagt, dass diese Leistungsfähigkeit aber nur mit Datenverarbeitung zu tun hat. Denn, und jetzt Zitat, sogenannte künstliche Intelligenzen machen keine Erfahrung, besitzen keinen Leib, empfinden weder Freude noch Schmerz, reifen nicht in Beziehungen, wissen nicht von ihrem Innern her, was Liebe, Arbeit, Freundschaft und Verantwortung bedeutet. Sie haben auch kein moralisches Gewissen. Sie unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse, sie erkennen nicht den eigentlichen Sinn von Situationen und sie nehmen die Last der Konsequenzen nicht auf sich. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, wenn wir darüber sprechen, was KI leisten kann in der Entscheidfindung.
Ja.
Die meisten denken dabei einfach an selbstgesteuerte Autos, die entscheiden müssen, ob sie die Katze überfahren oder das Kind. Und wir sind dann so auf der Ebene der Güterabwägung. Aber was ich meine, hat viel mehr zu tun mit einem anderen Thema, was dich so stark beschäftigt hat in den letzten Wochen, nämlich dieser Unterscheidung von regelbasiertem Handeln und einem Handeln, das sich auf Situation und Konstellation einlassen kann. Mhm. Also das quasi, ja, ist klar, oder auf wen ich
Hartmut Rosa, Hartmut Rosa.
Ja, genau. Ich glaube aber, dass das gar nicht unbedingt nur sein Thema ist, sondern dass es wirklich darum geht, was bedeutet eigentlich menschliches Handeln? Was bedeutet gutes Handeln? Was meinen wir damit? Und ich glaube, wir meinen damit mehr als nur regelbasiertes Handeln. Also wir meinen mehr als, dass etwas nur richtig ist. Wir meinen eigentlich auch, dass etwas angemessen ist, dass etwas in eine Situation hineinpasst, dass ich mich so verhalte, wie es menschlich ist in einer bestimmten Situation.
Ja.
Und das ist etwas, wo die Enzyklika zu Recht festhält, dass das KI nur imitieren kann. Es ist niemand im Hintergrund, der das fühlt. Es ist keine Empathie, die daraus lernt oder sich entwickelt. Das ganze Lernen basiert eigentlich nur auf einer Datenverarbeitung, die aber nicht leiblich gefühlt werden kann. Und deswegen ist das letztendlich kein moralischer Kosmos, in dem sie sich bewegt.
Und das Verführerische dabei oder das, was eben tricky ist, dass eigentlich die ganzen Chatbots, mit denen wir inzwischen täglich zu tun haben, uns unterhalten und so, dass sie natürlich in einer hervorragenden Weise Empathie und Sympathie und Emotionalität vortäuschen, dass sie quasi eben so mit uns interagieren, dass sie sogar, man könnte sagen, möglicherweise das empathischste Gegenüber ist, das wir finden können und unsere Ideen toll findet und Rückfragen stellt und etwas genauer wissen will und es sogar Betroffenheit ausdrückt und sagt, das ist jetzt wirklich krass, was dir da passiert ist und weiß ich was. Also es ist eigentlich der optimale Empathie-Simulator und lässt uns halt sehr, sehr schnell vergessen, dass dahinter jetzt eben nicht ein Bewusstsein ist mit einem wirklichen ethischen und auch moralischen Empfinden und einem wirklichen Koordinatensystem, sondern eigentlich halt der größte gemeinsame Nenner dessen, was Menschen in dieser Hinsicht so von sich gegeben haben. Das ist tückisch.
Ich würde vielleicht nur dazu kurz, weil er hat eine Stelle gemacht, wo er sagt, es gibt eigentlich drei Dinge, wo wir wachsam sein müssen, jetzt im privaten Gebrauch auch als Menschen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Aufzählung. Ist da auch ähnlich wie das, was wir damals in der Folge diskutiert haben, wie KI eigentlich plötzlich zu unserem Gegenüber geworden ist. Er sagt, einerseits müssen wir aufpassen wegen der Leichtigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden. Der Eindruck von Objektivität und die Simulation menschlicher Kommunikation. Das sind die drei Dinge, oder? Und das, was du sagst mit der menschlichen Kommunikation, führt er dann auch aus und sagt, die künstliche Nachahmung positiver menschlicher Kommunikation, Worte des Rates, des Mitgefühls, der Freundschaft und der Liebe kann befriedigend und sogar hilfreich sein, doch bei weniger reflektierten Nutzern kann sie irreführend wirken und die Illusion wecken, in einer Beziehung mit einem echten persönlichen Subjekt zu stehen. Wenn Worte simuliert werden, entsteht keine Beziehung, sondern nur der Anschein einer solchen.
Ja, ja, ja. Ich finde das eigentlich wirklich bemerkenswert, dass er immer wieder auch Zugeständnisse macht, dass es, das hast du jetzt in deinem Zitat, kam das auch vor, dass er zugesteht, das kann hilfreich sein. Es ist jetzt nicht eine Pauschalverurteilung künstlicher Intelligenz oder ein Rant gegen technischen Fortschritt. Also er sagt auch ganz am Anfang in der Einleitung, sagt er, die Technik ist an sich nicht als eine menschenfeindliche Kraft zu betrachten. Im Gegenteil, sie ist von Anfang an in unserer Geschichte verwurzelt als eine zutiefst menschliche Erscheinung, die an die Autonomie und Freiheit des Menschen geknüpft ist. Also er macht durchaus deutlich, Technik gehört, technische Innovation und überhaupt Erfindungsreichtum, Erfindergeist, das gehört zum Menschen dazu und verdient keine pauschale Verurteilung. Und an der Stelle, die du gelesen hast, macht er dann auch deutlich, diese Konversationen mit KI, Chatbots und so, das kann sogar hilfreich sein, aber der kritische Punkt kommt dann, wo er sagt, wenn man das verwechselt mit einer zwischenmenschlichen Beziehung, dann wird es problematisch.
Ja, und zwar auf zwei Arten, oder? Weil einerseits kann es problematisch werden, weil wir die Lust verlieren. Also er sagt, den Wunsch verlieren. Aber ich würde wirklich auch sagen, die Lust verlieren, anderen Personen wirklich zu begegnen. Das ist die eine Gefahr. Und das andere ist, dass wir vielleicht zu leichtfertig Verantwortung delegieren und übertragen.
Ja.
Und da erinnert er daran, dass er sagt, der Einsatz von KI ist nicht einfach eine technische Angelegenheit. Das wäre viel zu kurz gegriffen, sondern die ist ja in Prozesse eingebunden, wo sie das Leben von Menschen beeinflusst, prägt, ihren Rahmen mittlerweile sogar schon bestimmt, ihre Chancen zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, einen Kredit zu erhalten etc. Und da sagt er, da müssen wir wirklich wachsam sein, weil diese automatisierten Systeme, so objektiv, die uns ja dann auch erscheinen, solche Werte wie Mitleid, Barmherzigkeit, Vergebung und Offenheit für die Hoffnung und Veränderung einer Person gar nicht kennen und dadurch eigentlich ständig neue Formen von Ausgrenzung reproduzieren müssen.
Ja.
Das finde ich einen sehr klugen Gedanken.
Ja, absolut.
Ich bin aber nicht sicher, ob es stimmt. Also, weil, weißt du, ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade Large Language Models, die sehr viel von unserer kulturgeschichtlichen Literatur ja auch kennen und die sehr gut darin sind, solche Muster zu erkennen und nachzuahmen, bin ich wirklich nicht sicher, ob die nicht in der Lage sind, das, was wir mit Mitleid meinen oder das, was wir meinen mit einem offenen Horizont, in dem sich ein Mensch entwickeln und verändern und verbessern kann, ob die das wirklich gar nicht mitbedenken können. Mhm. Also ob es wirklich so ist, dass man da tatsächlich nur vor einer Maschine steht, die rein zweckrational ist. Ich würde sagen, in der Operation ist sie natürlich immer nur statistisch, aber sie ist ja geprägt mit unserem Kulturgut.
Ja, ja.
Ich sehe da schon eine Gefahr, dass unsere Kultur, die zum Beispiel rassistisch, ableistisch etc., patriarchal etc. ist, die wird natürlich reproduziert in diesen Systemen, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, sie kennt gar nicht, was Mitleid ist oder was die Veränderungsmöglichkeit einer Person ist. Sie weiß bloß nicht, was das bedeutet.
Ja,
aber
ja,
ich glaube, dass sie das einbeziehen kann
in
Entscheidungen.
Das glaube ich auch, dass eine KI all diese Dinge simulieren oder emulieren kann und dass man ihr das auch vorgeben kann. Da sind ja schon in den letzten Jahren viele Anpassungen vorgenommen worden. Also wenn ich jetzt heute bei ChatGPT oder wo auch immer die Frage stelle, ist ein Mann mehr wert als eine Frau oder ist ein behindertes Kind oder ein Kind mit Trisomie 21 oder was, ist das weniger wert als ein Kind ohne genetische, wie sagt man, Defekt, dann würde keine KI heute würde ausgeben, ja genau, hier besteht ein Wertegefälle oder irgendwie
gut,
so.
Ich habe das jetzt noch nicht mit Grok ausprobiert, aber ich glaube, du hast
ja,
recht.
Ja, genau. Ja, ja. Also, nee, ich meine, da wurden ja Anpassungen vorgenommen und man kann einer KI in diesem Sinne natürlich Solidarität und Menschenrechte und so weiter auch beibringen, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber ich habe deine
Ich meine aber wirklich noch mehr als nur regelbasiert, oder? Mhm. Also Menschenrechte zu kennen, das ist ja eine Sache, aber sich dann zu fragen, was bedeutet das jetzt für eine Entscheidung? Und da, glaube ich, dürfen wir nicht unterschätzen, was Large Language Models alles im Background kennen an Romanliteratur, an philosophischer, religiöser Literatur, an Auseinandersetzungen, die darüber geführt werden. Und deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, die kennen das gar nicht, die sind quasi blind dafür. Ich glaube aber, der Papst hat dort einen starken Punkt, wo er sagt, das dürfen wir nie aus der Hand geben. Das ist das, was uns menschlich macht. Das ist die Kultur, die uns zu Kulturwesen macht. Und das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Also da bin ich schon ganz bei ihm. Ich trau den Large Language Models aber dort sehr viel bessere Antworten zu, als mir das entgegenschlägt, wenn ich jetzt die Enzyklika lese.
Ja, aber ich glaube, dein Einwurf vorher oder dein Zitat ging ja auch noch in die Richtung, dass man der KI nicht die Verantwortung für moralische Entscheidungen einfach abgibt, im Vertrauen darauf, dass sie dann eben schon unter Rückgriff auf das Menschheitswissen die richtigen Entscheidungen trifft. Und das hat ja eine ganz, ganz handfeste und makabre Pointe dort, wo es um KI-gesteuerte militärische Waffen und so weiter gibt. Da gibt es ja immer noch dieses Prinzip des Human in the Loop, dass eigentlich keine KI eine Entscheidung über Leben und Tod treffen können sollte, ohne dass ein Mensch sie nachvollzieht. Und da ist jetzt schon, sind diese Grenzen am Aufweichen. In den USA werden KI-Unternehmen unter Druck gesetzt, ihre Tools für militärische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Und alleine, da haben wir, glaube ich, auch schon darüber geredet, alleine der Zeithorizont, in dem man so eine Entscheidung treffen muss, ein Mensch kann halt nicht in 3 Sekunden entscheiden.
Prüfen, ist das eine Schule,
genau,
ein Spital
oder
ein Waffenlager?
Wenn eine Drohne drüber fährt und sagt, da ist jetzt mit 97%iger Wahrscheinlichkeit ist jetzt irgendwie Khomeini oder wer auch immer, befindet sich in diesem Gebäude und du hast 3 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob die Drohne jetzt zuschlägt oder nicht, dann ist es auch ein Witz, von Human in the Loop zu sprechen, weil in der Zeit musst du dich ja einfach auf die KI verlassen irgendwie, oder? Also ja, aber ich wollte einen Gedanken noch einbringen und da müssen wir vielleicht ein paar kritische Momente noch stark machen. Gerne. Was ich toll finde, ist, dass er auch mit Seitenblick auf Transhumanismus und so weiter, dass er auch die...
Das wollte ich jetzt genau kritisieren, aber mach mal.
Okay. Bin ich wirklich gespannt. Was mir daran gefällt, ist, dass er quasi ein Lob auf die Begrenztheit des Menschen anstimmt, die nicht einfach schon unter dem Schatten der Sünde steht, quasi. Also das ist, wir sind ja, muss ich jetzt in Klammer doch auch noch anmerken, wir sind ja dabei, vom Kompetenzzentrum Theologie und Ethik jetzt hier an der EKS mit in einem ökumenischen Kreis Leitlinien zum Umgang der Kirchen mit KI zu erarbeiten. Und das war einer der Punkte, den ich da integriert habe. Ich habe da sowieso so viel wiedererkannt in diesem Schreiben, dass ich schon fast befürchte, man könnte mir vorwerfen, ich hätte von dieser Enzyklika abgeschrieben bei diesen Leitlinien, obwohl doch umgekehrt der Papst von meinen Leitlinien profitiert hat. Aber eben da habe ich auch diesen Punkt stark gemacht, dass der Mensch, dass es zum Menschen, zur Menschlichkeit gehört, leiblich zu sein, endlich zu sein, geschichtlich zu sein, begrenzt zu sein. Und das sind Eigenschaften, die nicht erst quasi theologisch erst mit der Sünde oder mit der Gebrochenheit des Menschen Einzug halten, sondern das gehört zum Menschsein dazu. Und ein Einsatz von Technik, der diese Begrenztheiten kategorisch verleugnet oder zu überwinden sucht, weil er sie als Defizite wertet, weil er sagt, der Mensch, die Endlichkeit oder die Geschichtlichkeit oder die Begrenzung des Menschen, das ist eigentlich ein Mangel, den man technisch beheben muss. Mit diesem Einsatz von Technik wird eigentlich verleugnet oder untergraben, was für Leo hier zum Menschsein selber gehört.
So. Ja, Manu, vielleicht müssten wir das ein bisschen genauer sezieren jetzt, diesen Teil. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir beide hier eine unterschiedliche Auffassung haben, ob das hilfreich ist und ob das zutrifft. Ich sagte aber schon mal im Voraus meine These. Ich glaube, dass die Enzyklika hier mit einem bestimmten Verständnis von Transhumanismus und Posthumanismus einen Pappkameraden aufbaut, den man dann abschießen kann. Also, dass es sich eigentlich um ein Zerrbild handelt, das dann quasi dazu geeignet ist, hier eine katholische Soziallehre gegen eine Entwicklung innerhalb humanistischen Denkens in Anschlag zu bringen, wo ich finde, es trifft dann das Argumentationsniveau nicht unbedingt auf der Höhe des Arguments, sondern bedient sich sehr stark an Schreckensbildern, die wir allermeisten ja auch teilen würden und sie für absurd halten, oder? Und es ist auch hier an dieser Stelle für mich, mindestens finde ich, es ist erschreckend ungenau formuliert und argumentiert. Ich möchte nur kurz eine kleine Stelle geben, die ich wirklich nicht stark finde. Es geht um die zugrunde liegenden Narrative Transhumanismus und Posthumanismus. Ich zitiere: Um die kulturellen Prämissen herauszustellen, die mit der laufenden digitalen Revolution einhergehen, möchte ich die Aufmerksamkeit nun auf einige Strömungen lenken, für die der Fortschritt in einem über die menschliche Natur hinausgehen besteht und die wir unter den Begriffen Transhumanismus und Posthumanismus zusammenfassen können. Sie bilden den ideologischen Hintergrund, der in einigen technologischen Machtzentren anzutreffen ist und kolonisieren, vereinfachen und das kollektive Bewusstsein, insbesondere in den Medien und sozialen Netzwerken, indem sie mit einer futuristischen Vision vom verbesserten Menschen, Enhanced Human, oder vom Hybrid aus Mensch und Maschine Begeisterung für die neuen Technologien wecken.
Monstersatz hier.
Da würde ich einfach sagen, ja, aber weißt du, es gibt auch einen Posthumanismus, der sich zum Beispiel sehr kritisch mit dieser christlichen Idee, dass wir die Krone der Schöpfung, dass wir das Zentrum des Universums, dass wir das Ziel allen Lebens eigentlich darstellen, auseinandersetzt und da vielleicht auch eine sehr weise, demütige Haltung dazu entwickelt hat. Und ich finde, gerade gegenüber dem Posthumanismus sind mir die Thesen dann zu schroff. Also er sagt, der Posthumanismus geht vor allem in seinen radikaleren Ausprägungen noch weiter. Er kritisiert den Anthropozentrismus und entwirft eine Form der Hybridisierung zwischen Mensch, Maschine und Umwelt. Und ich würde sagen, nein, die Kritik am Anthropozentrismus kann sehr stark auch gerade aus ähnlichen Motiven geleitet sein, wie wir sie in der Enzyklika seines Vorgängers hatten, nämlich um die Natur nicht nur gegenständlich zu begreifen, sondern sich selbst als Teil dieser Natur zu begreifen, als Teil der Schöpfung zu begreifen, die darin nicht einen besonderen Hervorstand hat, sondern in das alles eingewoben und verknüpft ist. Und da finde ich einfach, ist es zu unscharf und zu unfair.
Okay.
Ich würde das aber auch über den Transhumanismus sagen, wo man sagt, ja, es ist eine Idee, dass wir nicht einfach das sind, was wir biologisch und geistlich sind, sondern wir sind als diese biologisch-geistlichen Wesen auch Kulturwesen und das, was wir uns an kulturellen Artefakten, egal ob das jetzt Technologien sind oder ob das Sprachmodelle sind oder whatever, aneignen, kann selbst zu einem Teil zweiter menschlicher Natur werden. Und ich finde das alles nicht so theorieschwach, wie das jetzt hier in der Enzyklika vorkommt.
Ja, Stefan, okay. Ich gebe dir natürlich recht darin, dass sein Bild von Transhumanismus und Posthumanismus in dieser Schrift sehr, sehr negativ ist und dass er eigentlich eine gewisse Einheitlichkeit in den Vorannahmen annimmt und sagt, da geht es grundsätzlich darum, die Begrenztheit des menschlichen Lebens zu überwinden und eigentlich den Menschen in seiner natürlichen und auch das menschliche ausmachenden Begrenztheit nicht anzuerkennen. Und ich gebe dir recht, es gibt sicher auch berechtigte Kritik am Anthropozentrismus unserer Tage. Das ist auch in anderen Richtungen, das wird im neuen Materialismus, in der neoökologischen Bewegung und so weiter, wird Kritik geübt daran und teilweise sicher auch berechtigt dort, wo der Mensch sich in einer Art und Weise als Krone und Mittelpunkt und Zentrum der Schöpfung begriffen hat, dass er die Schöpfung und damit auch seine eigenen Lebensgrundlagen eigentlich streitig macht oder unterwandert, auch teilweise in einem ganz fatalen Rückbezug auf den sogenannten Herrschaftsbefehl in der Schöpfungsgeschichte, dass man denkt, wir machen uns jetzt die Schöpfung untertan und behandeln alles andere Leben, die ganze Mitschöpfung, eigentlich nur instrumentell, um unser Überleben zu sichern und ohne ihm einen Eigenwert zuzugestehen. Also diese Art der Kritik am Anthropozentrismus ist sicher berechtigt. Ich finde aber schon, dass er nicht nur einen Pappkameraden oder einen Strohmann aufbaut bei den Themen Transhumanismus und Posthumanismus, weil du ja die ganzen Vordenker dieser Bewegungen, sicher gibt es moderate Formen und Übergangsformen und auch so gewisse Denkfiguren, die auch dort Einzug halten, wo man jetzt nicht hinter diese großen Visionen sich stellt, aber die Vordenker dieser Bewegungen haben schon sehr, sehr programmatisch, wir haben über Peter Thiel gesprochen, der sagt, ein Ziel oder eine Vision seines Lebens und seiner Investitionen ist es, den Tod zu überwinden. Oder andere, die davon träumen, ihr Bewusstsein in eine Cloud zu laden und damit verraten, wie völlig entmaterialisiert und entleiblicht sie sich den Menschen oder das Wesentliche des Menschen eigentlich vorstellen, bis hin eben zu diesen Visionen, den Menschen eigentlich zu überwinden oder hinter
Ja, aber genau dort bin ich aber nicht einverstanden, weil ich würde sagen, wenn wir das, was eine gängige Evolutionstheorie sagt, ernst nehmen, dann müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass wir nicht die letzte Entwicklungsstufe von Leben und Bewusstsein sind. Das wäre eine ziemlich logische Annahme. Und ich finde, diese Annahme wird hier überhaupt nicht irgendwie auch in ihr Recht gesetzt oder diskutiert, sondern sie wird sofort moralisiert. Also es geht nicht darum, dass man sagt, okay, wir haben in diesem Verständnis von Evolution gelernt, dass wir nicht die Krone sind, dass wir nicht das Letzte sind, dass da auch etwas kommen kann, was uns überbietet, was zeigt, dass wir quasi eine Vorstufe auch von etwas sind, was sich dann daraus entwickelt, sondern es wird sofort moralisiert als ein Selbstüberbietungsversuch des Menschen und man denkt sofort wieder an Hochmut, den Turmbau zu Babel etc. Und ich denke, ja, aber das ist nicht die Höhe des Arguments. Oder die Höhe des Arguments wäre zu sagen, nein, die Evolutionstheorie, die wir zwar als gute Erklärung anerkennen als gute Katholiken, die endet aber mit dem Menschen. Das wäre die schwierige Annahme, die man machen müsste.
Das stimmt,
und die, aber finde ich, ist hier überhaupt nicht verteidigt, sondern es wird einfach moralisiert gegen einen menschlichen Trieb, der sich selbst überbieten will.
Ja, aber es sind ja doch nochmal zwei unterschiedliche Dinge, ob man den Evolutionsgedanken annimmt und ihn als Erklärung für die Entstehung der Arten und auch das, die Hervorbringung des Menschen anerkennt. Das ist ja ein biologisches Theorien, das ist ja eine biologische Theorie. Das ist etwas anderes, als wenn man sagt, wir nehmen die Evolution selber in die Hand und entwickeln den Menschen weiter. Das ist also die Evolutionstheorie kann ich ja, oder den Evolutionsgedanken kann ich ja ganz herzig anerkennen und auch selbstverständlich zugestehen, dass given enough time unter der Voraussetzung, dass die jetzige Menschheit diesen Planeten nicht nachhaltig unbewohnbar macht, würde ich sagen, ja, in ein paar Milliarden Jahren oder Millionen, paar hundert Millionen Jahren wird der Mensch nicht mehr derselbe sein, wie er jetzt ist und wird sich quasi auch in gewisser Weise auch physisch-biologisch weiterentwickelt haben. Das sind ja zwei Dinge, das zuzugestehen oder zu sagen, wir nehmen die Evolution jetzt selber in die Hand und wir werden selber zu den Schöpfern und Herrschern dieses Prozesses und führen den Menschen über seine natürlichen Begrenzungen hinaus. Das sind für mich schon nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und das Zweite hat für mich halt tatsächlich ein bisschen etwas von Turmbau zu Babel.
Ja, aber ich finde, im Transhumanismus gibt es tatsächlich diese starken Ideen, den Menschen über sich selbst hinauszuführen durch Enhancement. Aber das meiste, was ich jetzt kenne unter dem Titel Posthumanismus, geht nicht notwendig davon aus, dass Menschen bewusst etwas tun und steuern, sondern versucht, mit dem Gedanken klarzukommen, dass wir in einem laufenden Prozess sind, der nicht abgeschlossen ist. Und deswegen sage ich Pappkamerad, weil hier nur eine extreme Form, die natürlich große mediale Resonanz erhält, das will ich gar nicht bestreiten, genannt wird, gegen die man dann moralisieren kann. Aber es wäre doch spannend zu wissen, was der Papst eigentlich dazu denkt, dass die Evolution weitergehen könnte, dass wir nicht die letzte Stufe sind als Geschöpfe Gottes. Was bedeutet das zum Beispiel für die Schöpfungserzählung? Was bedeutet das für einen Gedanken wie die Gott-Ebenbildlichkeit, für die Würde etc.? Was bedeutet das dann aber auch für die Würde gegenüber anderen beseelten Lebens, wie der Tierwelt etc.? Also das wären alles interessante Fragen, die ich hier dann einfach in einem moralischen Watschen weggeklatscht sehe.
Ja, vielleicht gibt es gewisse Einseitigkeiten, aber ich habe, ja, wir kommen wahrscheinlich nicht weiter, wenn wir das jetzt noch im Detail diskutieren. Ich habe so das Gefühl, es ist ja immer bei diesen Bewegungen, ist immer die Frage, welche Vertreter nimmt man als repräsentativ für diese Bewegung? Das ist, wenn ich sage, Feministen, das sind Feministinnen, es sind Frauen, die Männer hassen, dann wird mir zu Recht widersprochen, auch wenn sich einzelne Feministinnen finden mögen, vielleicht sogar.
Man würde doch sagen, du hast nicht den Kern des Feminismus getroffen mit deiner Definition. Genau. Und das würde ich hier sagen, es hat nicht den Kern des Posthumanismus getroffen mit dieser Definition.
Ja, da würde ich jetzt, ja, auf dem Hintergrund dessen, was ich kenne, würde ich jetzt widersprechen, weil ich in Erinnerung habe, dass viele der tonangebenden Vordenker halt tatsächlich sehr, sehr radikale Theorien und Visionen hegen, die ich aus einem christlichen Standpunkt dann eben tatsächlich für kritikwürdig halte. Auch wenn ich sofort zugestehen würde, dass die ganze Enzyklika, um das ein bisschen rauszuzoomen wieder, die ganze Enzyklika hat natürlich eher diesen vorsichtig warnenden Ton, ohne dass jetzt per se oder als Ganzes in eine Technikfeindlichkeit kippt oder das Ganze so pauschal verurteilt, aber das Moment des Einspruches gegen entmenschlichende Folgen einer technisierten Gesellschaft und gegen die Gefahren jetzt gerade in einem KI-Zeitalter, das menschliche und das gemeinschaftsfördernde und gemeinwohlfördernde aus den Augen zu verlieren. Dieser warnende Ton herrscht schon vor. Und es ist eigentlich so auch ein bisschen ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen ein prophetischer Einwurf sein soll, das Ganze. Und was führt mich ein bisschen zur Frage nach dem, weißt du, wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf Metadistanz begeben, was will dieses Schreiben, wen will es ansprechen und was will es bewirken und auch mit welchem Selbstverständnis ist das geschrieben? Ich finde das noch spannend, auch weil das jetzt so breit aufgenommen und diskutiert wurde. Es macht auch auf weiten Strecken so den Anschein, dass es zwar sehr christlich argumentiert und Menschen an ihrem christlichen Gewissen packt quasi, aber dass es doch irgendwie so von dem, oder hast du das anders erlebt, dass es so von dieser Zuversicht getragen ist oder auch vielleicht sogar von diesem Anspruch, da haben wir der Menschheit jetzt etwas Wichtiges auf den Weg gegeben. So
das. Ja, also das habe ich absolut. Und ich finde auch, es hat tatsächlich einen sehr starken christlichen Überbietungsanspruch dessen, was sonst in der Kultur vorliegt, oder? Und deswegen bin ich so vorsichtig, gerade in dieser Auseinandersetzung jetzt mit Transhumanismus und Posthumanismus, weil ich glaube, dass damit eigentlich eine These vorbereitet wird, die ich nicht bereit bin, so selbstverständlich zu schlucken, Manu. Das ist eigentlich mein Problem, ja. Weil letztendlich geht es darum, das wahre Menschsein gibt es für den Menschen nur darin, dass wir uns Gott anvertrauen, dass er uns über uns selbst zu sich hinausführt und wir eigentlich Kinder Gottes werden. Das ist die Lösung, die hier angeboten wird. Das ist jetzt schon fast eine Paraphrase, Abschnitt 128. Und das ist dann quasi das Gegenbild zu dem, dass der Mensch in seinen prometischen Träumen sich selbst versucht zu retten, sich selbst versucht zu steigern etc. Und da bin ich einfach etwas empfindlich, weißt du, weil ich sagen würde, ja, aber ganz große Kulturleistungen, die ja zuvor genannt worden sind, sind Leistungen, in denen Menschen wirklich über sich selbst hinausgewachsen sind. Und zwar nicht betend auf den Knien, sondern in einem Elan getrieben, in einem Geist getrieben, der sie voranpeitscht, ein Geist, der keine Institution verwalten kann, eine Lebendigkeit, ein Streben, das sich nicht einsperren oder reglementieren lässt, wo ich sagen würde, das sind großartige menschliche Dinge entstanden und nicht einfach nur darin, dass wir uns an Gottes Hand geben und uns von ihm zu sich hinausführen lassen. Das ist mein Problem damit. Es ist mir letztendlich dann eben doch zu kulturskeptisch, zu pessimistisch.
Also
du hast mir in der Vorbereitung kurz gesagt, du hättest dich ein bisschen auch noch aufgehalten bei diesen zwei Bauvorhaben. Einmal Turmbau zu Babel, einmal die Stadt, die Nehemia wieder aufbaut.
Ich war da tatsächlich, lass uns das noch kurz besprechen, weil Leo spannt eigentlich seine ganze Enzyklika spannt er in diese doppelte Metaphorik ein zwischen Babel, zwischen dem Turmbau zu Babel und dem Wiederaufbau des Tempels unter Nehemia. Und er versucht das so als die Leitmetaphern zu etablieren. Und ich war da tatsächlich auf den ersten paar Seiten schon in Gefahr, den Faden zu verlieren, beziehungsweise die Lust an dem Papier zu verlieren, weil ich gerade an der Stelle sagen muss, nach meinem Empfinden geht einfach diese Metaphorik nicht auf, auch wenn ich es eigentlich spannend finde. Also,
musst du jetzt erklären.
Also zum einen muss man sagen, er ruft ja diese Turmbaugeschichte zu Babel auf als ein Werk, als ein Symbol für ein Bauvorhaben, man könnte jetzt auch sagen für eine technische Entwicklung, die ohne Gott konzipiert worden ist, die auf eine Einheitlichkeit sich stützt und versucht quasi alle Menschen zusammenzuholen, um eine Konkurrenz zu Gott aufzubauen, so ein Turm, der bis in den Himmel reicht und so weiter. Und es ist ein bisschen eine eigenartige Argumentation, die er da fährt, weil er einerseits dann sagt, das Ergebnis des Turmbaus zu Babel ist nicht, das ist jetzt, sagt man Artikel oder Abschnitt 7, sagt er, das Ergebnis dieser gottlosen Unternehmung ist nicht Einheit, sondern Zerstreuung. Und hier versucht er eigentlich etwas als natürliche Folge von gottlosen menschlichen Anstrengungen auszuweisen, was in der Geschichte in Genesis als Gerichtszeichen Gottes beschrieben wird. Also Gott sieht, dass Menschen sich zusammentun, um diesen Turm zu bauen. Und dann sagt Gott jetzt in dieser Geschichte, sagt Gott, jetzt müssen wir aufpassen, sie haben eine Sprache, sie können sich verständigen, sie können sich koordinieren, jetzt bauen sie diesen Turm, wenn ihnen das möglich ist, wird ihnen nichts unmöglich sein, sage ich jetzt mal sinngemäß.
Oder? Es ist ja eigentlich auch eine Parallele zur Vertreibung aus dem Paradies, oder? Jetzt haben sie vom Baum der Erkenntnis gegessen, lasst sie uns vertreiben, nicht, dass sie auch vom Baum des Lebens essen und sind wie wir.
Genau. Und dann greift Gott ein und verwirrt ihn. ihre Sprachen, damit sie nicht mehr weiterbauen können und an ihrem gottlosen Vorhaben gehindert werden. Und es ist einfach irgendwie exegetisch, finde ich, nicht statthaft zu sagen, das Ergebnis dieses gottlosen Bauunterfangens ist nicht Einheit, sondern Zerstreuung, sondern das ist genau die Intervention Gottes, die versucht zu verhindern, dass der Mensch hier quasi über sich hinaus wächst. Da geht's für mich schon mal nicht auf.
Und lass uns den Gedanken vielleicht noch kurz weiterspinnen, Manu, weil wir haben gerade Pfingsten hinter uns, oder?
Mhm.
Und ja, eigentlich könnte man ja sagen, der Turmbau zu Babel ist eine Intervention Gottes, in der sich die Menschen nicht mehr verstehen, weil sie alle in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Und Pfingsten korrigiert diese Intervention nicht. Sie sprechen immer noch alle in unterschiedlichen Sprachen, aber Gott schenkt ein Hörwunder, so dass die sich gegenseitig verstehen.
Ja.
In ihren unterschiedlichen Sprachen, oder?
Mhm.
Und das fände ich jetzt interessant, wenn wir hier eben nicht nur, und vielleicht geht's mir genau darum auch mit meiner Kritik, wenn wir hier nicht nur die Stadt hätten, die aufgebaut werden darf, der Turm, der nicht gebaut werden darf, und Gott, der dann schon fürs Recht sorgt, sondern auch ein Gottesbild mitführen würde, das den Menschen den Geist gibt und ihnen zutraut, selbst eine Veränderung anzustoßen, selbst für Verständigung zu sorgen etc. Also dieses ganze emanzipative Moment, das ja mit Pfingsten reinkommt, finde ich hier ganz übel unterschlagen.
Ja, voll. Und darauf würde auch meine zweite Kritik an dieser Metaphorik abzielen, weil er kurz darauf, kurz darauf beschreibt er die Vielfalt der Stimmen, die Diversität der Menschen, die Pluralität von Leuten, die beteiligt sind, eben an einem Vorhaben, an einem Fortschritt und so, beschreibt er als produktive Vielfalt und macht deutlich, wir brauchen diese Vielstimmigkeit und diese Pluralität und kritisiert dann diese vereinheitlichende Tendenz oder Macht der Technik und sagt, nein, wir brauchen diese Vielfalt, um etwas zur Vollendung zu bringen, um etwas Großes zu schaffen. Und das ist irgendwie damit kehrt er ja eigentlich die Metapher wieder um, wenn plötzlich von einer produktiven Vielfalt gesprochen wird, obwohl die Sprachverwirrung in der Turmbaugeschichte zu Babel ja von Gott initiiert wird, um das Bauvorhaben, das Weiterbauen zu verhindern. Also man kann es nicht auf beide Arten haben, beziehungsweise müsste dann eine Interpretationsebene einschieben und sagen, es gibt natürlich eine Vielstimmigkeit und ein Konkurrenzverhältnis von Menschen und eine Missgunst und was man da alles einrechnen könnte, die hinderlich ist für gemeinsame Vorhaben. Und es gibt eine Pluralität und Vielstimmigkeit, die förderlich oder sogar notwendig ist, um technisch oder um weiterzukommen. Aber das unterscheidet er nicht, sondern irgendwie in einer nebulösen Anknüpfung an diese Babel-Geschichte versucht er dann zu sagen, ja, bei Nehemia war es eben anders. Da haben alle möglichen mitgewirkt an diesem Aufbau des Tempels und durch die Vielstimmigkeit und durch die verschiedenen Menschen ist dieses Projekt zum Erfolg geworden. Pfingsten, wie du schon gesagt hast, wäre eigentlich die bessere Metapher. An Pfingsten geht es aber nicht um den Aufbau eines Tempels, sondern es geht eigentlich um das Gründungsdatum der Kirche. Man könnte sagen, die Kirche baut auf diesem Hörwunder, auf diesem Verständigungsgeschehen auf, das nicht alle gleichschaltet, das nicht alle vereinheitlicht, aber das im besten Sinne alle vereint unter der gegenseitigen Anerkennung der Menschlichkeit und der Würde und der Bedeutung eines jeden und damit die geballte vielseitige Kreativität veranschlagen kann, um die Kirche zu bauen.
Ja, genau. Oder und das wäre aber dann auch irgendwo eine Art Selbstrelativierung der Macht und der Zentralität von Kirche.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was mir ein Stück weit hier fehlt.
Mhm.
Also ich habe so wie das Gefühl, letztendlich ist das Rezept dann doch so, dass man sagt, schau mal, da ist uns eine große Möglichkeit gegeben, aber auch eine große Gefahr und eine große Verantwortung. Und wenn wir der gerecht werden wollen, ohne dass wir das verlieren, was uns als Menschen menschlich macht, dann müssen wir diesen katholischen, diesen römisch-katholischen Gott vor Augen haben. Mhm. Sonst wird's schief gehen. Mhm. Und ich glaube, Pfingsten erzählt eigentlich eine andere Geschichte. Sie erzählt, dass Christus, der geht, uns einen Geist schenkt und in diesem Geist können wir uns über Grenzen hinweg verstehen und verbinden und zusammenleben. Das ist aber eben ein Bild für Kirche und nicht ein Bild für Gesellschaft. Ja. Und hier wird eigentlich das, was Kirche sein soll, wird dann plötzlich zu dem, was Gesellschaft sein soll. Und da bin ich natürlich super skeptisch. Oder lass mich das vielleicht wirklich noch kurz, weil er hat das sehr kurz formuliert und er sagt eigentlich genau das. Er sagt, an alle katholischen Gläubigen, an alle Christen, an alle Männer und Frauen guten Willens richte ich einen eindringlichen Appell. Scheuen wir uns nicht, uns auf der Baustelle unserer Zeit die Hände schmutzig zu machen. Wie Nehemia wollen wir beten, weise planen und beharrlich arbeiten, indem wir unser Handeln an Gott ausrichten und den Menschen in den Mittelpunkt unserer Entscheidung stellen. Mhm. Dann werden die verworfenen Steine, die Armen, die Kranken, die Migranten, die Kleinen zu Ecksteinen und auf Erden wird ein festes, einladendes, gemeinsames Zuhause entstehen, wo Liebe und Wahrheit endlich einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, vergleiche Psalm 85.
Ja, ja, ja.
Dies ist der Segen, den wir von Gott erbitten und die Aufgabe, die uns erwartet, Baumeister der Gemeinschaft zu sein, keine Architekten von Babel, Diener des kommenden Reiches, keine Herren von Türmen, die zu stürzen bestimmt sind. Und mit dem Herzen eines Hirten und eines Vaters bitte ich alle, den Bau eines weiteren Turms zu Babel zu stoppen und sich stattdessen zusammenzuschließen, um im Guten aufzubauen, damit die Menschheit niemals ihre Schönheit verliert und die Welt im menschlichen Herzen erneut den Ort erkennen kann, an dem Gott wohnen möchte. Mhm. Also den Ort, an dem Gott wohnen möchte, da denke ich traditionell immer an den Tempel. Mhm. Also wenn du letztendlich die modernen Herausforderungen darauf beziehst, ob es dir gelingt, in diesen modernen Herausforderungen einen Tempel zu bauen, in dem Gott wohnen will, dann glaube ich, dass man eigentlich noch nicht wirklich akzeptiert hat, was eine säkulare Gesellschaft meint, dass man nicht akzeptiert hat, was Pluralismus wirklich bedeutet.
Ja.
Sondern ich glaube, dass man am Schluss trotzdem wieder das große römisch-katholische Dach über die ganze Welt spannen will, in dem dann doch alle Vernünftigen und alle guten Willens zusammengehalten werden und in der römisch-katholischen Vorstellung Gottes Reich aufbauen.
Ja, ja. Und das ist eben, was ich, worauf ich hinaus wollte vorhin, als ich gefragt habe, in welchem Ton oder mit welchem Gefälle kommt diese Schrift daher? Ich will jetzt nicht unfair sein dem Papst oder der katholischen Kirche gegenüber, aber so ein bisschen etwas von einem performativen Widerspruch hat es für mich schon, wenn jetzt ein Schreiben kommt und so gefeiert und heiß erwartet wird von dem einen Papst und der sich jetzt wahnsinnig stark macht für ein Technikverständnis oder überhaupt ein Verständnis menschlicher Zivilisation, das auf Gemeinschaftlichkeit und Augenhöhe und Pluralität aus ist, das eine enorm machtkritische Spitze auch hat, und es mutet für mich ein bisschen eigenartig an, dass dann ein solches Papier von dem Oberhaupt der katholischen Kirche als dem mächtigsten Mann in dieser größten und ältesten Organisation der Welt auskommt. Es hat so, natürlich braucht auch die reformierte Kirche, brauchen ja Sprecherinnen und Sprecher und Leute, die irgendwie im Namen des Volkes und so weiter sprechen. Das lässt sich nicht umgehen, aber es hat für mich immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, auch die ganze Machtkritik, die geübt wird an diesen großen Tech-Konzernen und diese Kritik an der Konzentration von Macht. Ich denke immer, boah, das ist jetzt aber irgendwie von relativ dünnem Eis ausgesprochen für eine Organisation, die so unverhohlen und offensichtlich machtförmig ist. Auch wenn ich jetzt gerade wieder nachschieben muss, mir ist das ja durchaus, es hat auch etwas Sympathisches zuzugestehen, dass wir ohne Macht im Sinne von Einfluss- und VerantwortungsträgerInnen nicht auskommen und dass man das auch ausweist und nicht ständig versucht, irgendwie zu kaschieren unter dem Namen des Priestertums aller Gläubigen, ja, und so. Das mag ich dann auch wieder nicht. Aber weißt du, was ich meine, wenn ich, ja, sag, so dieses Paper?
Ja. Und vielleicht kannst du mitgehen. Ich habe wie zwei Eindrücke aus dieser ganzen Enzyklika. Es gibt einen Teil, den habe ich jetzt kritisiert. Das ist das, wo ich sage, es geht um die Rahmung, um die Metaebene, wo ich sagen würde, da gehe ich nicht mit. Und ich gehe auch und erst recht nicht mit, wo ich das Gefühl habe, dass in der kulturellen Freiheit der Menschen dann letztendlich einfach Bedrohungen erkannt werden, Pappfiguren aufgebaut werden, die man abschießen muss, um die eigene Zentralität zu behaupten und das eigene dann doch wieder in Stellung zu bringen. Das ist das, was ich nicht gut finde. Aber es gibt ganz, ganz viel, was ich gut finde daran. Und das sind diese sehr erwägenden, vernünftig argumentierenden Textpassagen, wo es zum Beispiel darum geht, was bedeutet das, wenn wir Entscheidungen nicht mehr selbst treffen als moralische Subjekte? Was bedeutet das, wenn wir diese Verantwortung abtreten? Und dann würde ich sogar so weit mitgehen, auch was bedeutet eigentlich die Kultur, die wir damit schaffen, für die Zukunft, in der wir leben wollen, für die Jugend, die aufwächst in dieser Gegenwart, die wir haben. Und da finde ich das eine wahnsinnig anschlussfähige, starke Position. Mhm. Nicht so, dass ich sagen müsste, ich muss die jetzt eins zu eins übernehmen, ich schätze alles genau gleich ein oder so. Ich meine, wer bin ich? Die wissen das wahrscheinlich genauer, als ich das selbst tue. Aber dort, wo wirklich argumentiert wird, wo Gründe genannt werden, ja, da finde ich die Enzyklika sehr, sehr stark, ja, wo es echte Beobachtungen sind. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es immer noch diese ganze, ich sage jetzt mal trotzdem halt, diesen paternalistischen Gestus braucht einer Kirche, die dann doch die ganze Welt umarmen und unter ein Dach bringen will.
Mm, ja. Ja gut, also ich glaube, wir müssen an der Stelle auf die Zielgerade kommen, aber ich nehme das jetzt als Schlussvotum von dir, Stefan. Und ich habe gerade rausgefunden, ich muss tatsächlich heute Mittag in wenigen Minuten noch beim Bahnhof Bern für eine Sitzung sein. Ich dachte, das wäre ein Zoom-Meeting. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich Stantepede, wie man sagt, weiter und wünsche euch allen eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt.
Ja, bis dann. Pürt euch Gott. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.